Herzlich willkommen. Hier ist der Waterworld Podcast von Aquaventus mit
Robert Seehaver
und Jörg Singer. Unsere Vision ist, 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff auf See zu erzeugen und wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Heute haben wir Till Mansmann zu Gast. Er ist der ehemalige Sprecher für Wasserstoff der Bundesregierung. Wir freuen uns auf das Gespräch mit ihm.
Vielen Dank, Herr Mansmann, dass Sie heute da sind. Ich habe hier was beim Spiegel gelesen. Freiheit und Fortschritt, das sind Ihr Credo. Das macht Sie auch bisher ein bisschen langweilig. Die Freaks treffen sich woanders. Selbst die CDU hat wenigstens noch Philipp Amthor. Die FDP hat nur Handmade-Lederschuhträger. Aber wie verliert sich ein Anstandsträger in solch eine Partei?
Ich finde es ja sehr schön, dass der Spiegel, der uns ausdrücklich nicht mag und der auch gerade sehr viel Mühe gibt, uns zu bekämpfen, einzelne Persönlichkeiten auf diese Weise wenigstens fundamental wertschätzt. Ich fremde immer ein bisschen mit diesem Ansatz, dass ganze Parteien aus Sicht Einzelner unanständig sein. Ich kann damit nicht so richtig arbeiten, aber ich freue mich, dass mich die meine ganze Partei für unanständig halten, mich für anständig halten. Wie ist jemand wie ich zur FDP gekommen? Ich bin einfach ganz fest davon überzeugt, dass individuelle Freiheit eigentlich der Kern der Politik sein sollte. Und ich fremdle zurück immer mit diesen Gesellschaftsmodellen, die viele Parteien haben, die sozusagen ein theoretisches Konstrukt bauen, wie die Gesellschaft aufgebaut sein sollte. Dem ordnet sie dann ihre Politik ein. Und wer da zur Seite raustanzt, der ist immer gefährdet. Ich finde es wirklich sehr ehrenhaft und toll von der FDP, dass sie das Recht des Einzelnen und seine Leistungsfähigkeit und seine Verantwortung, das gehört nämlich immer zusammen, dass sie von dort aus das Staatswesen denkt. Und ich glaube, dass wir am Anfang der Bundesrepublik Deutschland 1948, 1949 genau mit dieser Grundentscheidung für die freiheitliche, orientierte Marktwirtschaft die Grundlage für unseren Erfolg gelegt haben, den wir jetzt verteidigen müssen unter neuen geostrategischen Bedingungen. Dazu gehört auch die Energiefrage und da sind wir ja dann schon im Thema.
Super, ja, von meiner Seite, Herr Mansmann, herzlich willkommen bei uns. Ich diskutiere gerade mit meinem Sohn, er überlegt gerade, was er studiert und habe natürlich auch in Ihre Vita geguckt. Physik und Philosophie, das ist natürlich schon eine super spannende Kombination und wahrscheinlich braucht es auch beide Disziplinen um die Komplexität. Und da kommen wir natürlich zum Energiethema. Energie hat sich ja in den letzten Jahren zu dem treibenden oder auch bremsen, je nachdem, wie man es sieht, Faktor entwickelt. Sie waren bis zum Ampel aus der amtierende Sprecher des Bundeswissenschaftsministeriums für Wasserstoff, haben eine große Expertise eingebracht. Aus Ihrer Meinung heraus, welche Rolle spielt Wasserstoff im Energiemix in Deutschland, in Europa? Wo müsste man ihn sozusagen unterstützen, damit er auch, wenn er eine große Rolle spielt, auch erfolgreich dabei ist?
Das ist eine wichtige Frage, weil ich in der Tat der Überzeugung bin, dass er eine sehr große Rolle spielt. Die große Rolle eines Rädchens, auf das man nicht verzichten kann. Ohne Wasserstoff, da bin ich überzeugt, wird die Transformation nicht funktionieren. Die alte Energiewelt, die fossile Energiewelt, die geht ohne Wasserstoff, aber die erneuerbare Energiewelt wird ohne Wasserstoff nicht funktionieren. Jetzt können wir uns natürlich auch heute schon lange darüber unterhalten, welche Rolle wird es künftig haben. Ich persönlich glaube sogar, dass Wasserstoff in Zukunft auch vom Volumen her eine große Rolle spielen wird. Aber egal, wie groß das Volumen ist, ganz ohne Wasserstoff wird es gar nicht gehen. Das ist eine feste Überzeugung und das ist natürlich dann eine wichtige Frage. Wir haben eine nationale Wasserstoffstrategie, wir haben ein Kernnetz. Ich glaube, dass wir gerade in der Ampelzeit, die für viel gescholten wurde und die sicherlich auch viel falsch gemacht hat, im Bereich Wasserstoff hat sie, finde ich, vieles richtig gemacht und in der relativ kurzen Zeit von 3 Jahren dieses Thema neu platziert und zwar in der richtigen Richtung. Nämlich, dass wir jetzt eben, wie ich gesagt habe, das Wasserstoffnetz haben, eine neue Wasserstoffstrategie. Die kann man in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen, verändern und anpassen. Ich glaube, das ist auch notwendig. Ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung auf diesem Pfad, den wir eingeschlagen haben, bleibt.
Den Punkt mit der Wasserstoffstrategie, den würde ich ganz gerne nochmal aufnehmen, weil die Offshore-Elektrolyse oder die Wasserstofferzeugung auf See ist ja da mit 1 Gigawatt ja auch genannt. Und da würde ich auch gleich mal die Frage daraus konkret ableiten. Glauben Sie an Offshore-Wasserstoff? Welche Bedeutung hat denn die Wasserstofferzeugung auf See für Sie?
Aus der spezifisch deutschen Sicht würde ich sagen, hat das auch wiederum innerhalb der gesamten Wasserwirtschaft eine Kernbedeutung. Eigentlich ist das Gebiet, über das wir hier sprechen, das einzige Gebiet in Deutschland, das weltweit mitkommt mit den ganz großen Potenzialen, die Erneuerbare haben. In Deutschland sind wir ja so den Weg gegangen, in der Fläche, auf dem Land, überall Photovoltaik und Windanlagen aufzubauen. Das ist auch nicht falsch, aber es ist nur ein Teil der Lösung. Wir werden es damit, die Transformation, nicht stemmen können, sondern wir werden global, so wie wir es beim Fossilen auch haben, Produktionsstätten für die großen Mengen notwendiger erneuerbarer Moleküle haben. Ich glaube, da wird nicht so viel in Deutschland sein, so wie auch in Deutschland wenig Gas, wenig Erdöl gefördert wird. Das Gebiet, wo es am besten möglich ist, das ist die Nordsee und die kommt dann tatsächlich auch mit anderen Gebieten mit. Und dass wir diese Stelle selbst als Land nutzen, nicht nur um dort die hohen Energiemöglichkeiten abzuschöpfen, sondern gleichzeitig auch bei der Technologie, die dafür notwendig ist und die wir künftig weltweit brauchen werden, mitzumischen, mitzuarbeiten an vorderer Stelle, nicht nur als Pioniere, sondern auch als welche, die Märkte vorbereiten. Und Deutschland ist ein Hochtechnologieland, darf sich aus dieser Technologie nicht fernhalten. Und da ist es natürlich notwendig, dass man im eigenen Land auch die Sachen im großen Stil anwenden kann. Und wie gesagt, den besten Ort, den es dafür gibt, das ist die windreiche deutsche Nordsee.
Kann man dann sagen, dass eigentlich viele die Nordsee von ihrem Potenzial noch unterschätzen? Das wäre die erste Frage. Obendrauf satteln, wo kommen denn die ersten großen Mengen Wasserstoff her, die wir ja so dringend als Land brauchen, um wirtschaftlich sozusagen erfolgreich zu bleiben?
Also die erste Frage, glaube ich, kann ich gut beantworten. Die zweite ist ein bisschen schwieriger. Aber die erste Frage würde ich sagen, ja, die Nordsee wird bei uns noch unterschätzt. Sie wird bei uns als Produktionsgebiet noch unterschätzt, obwohl man ja, ich sag mal, aus naturwissenschaftlicher, aber geologischer, geografischer Orientierung das relativ schnell darstellen kann. Die Messungen liegen ja vor. Man kann das ja zeigen. Ich glaube, dass es übrigens auch geostrategisch unterschätzt wird. Wir haben auch in den letzten 2-3 Jahren eine neue geostrategische Lage. Und da, glaube ich, spielt die Nordsee eine enorme Rolle für Deutschland, nämlich als Anbindung an den Westen und an den Norden in Europa im Sinne von energetischer Unabhängigkeit. Das sind übrigens auch die gleichen Stellen, wo Schiffslieferungen ankommen. Auch als Verkehrsweg. Wir brauchen meiner Ansicht nach ein großes Pipeline-Netz über die Nordsee. Wir sollten auch mit unseren europäischen Nachbarn, die auch große Potenziale haben, Schottland zum Beispiel, Irland übrigens auch, Norwegen und die anderen Anrainerstaaten der Nordsee, Niederlande und so weiter. Mit all diesen Ländern sollten wir uns da ganz, ganz eng verbinden, damit daraus ein multinationales, globales, europäisches Projekt wird, auch im Sinne europäischer Resilienz gegen künftige Angriffe. Kurzfristig wird es eher möglich sein in Ländern, die mit uns gewisse Ähnlichkeiten haben. Das heißt, eine hohe wirtschaftliche Entwicklung, einen gewissen Wohlstand, die Fähigkeit, eigene Projekte selbst finanzieren zu können, auch eigene technologische Möglichkeiten zu haben, Unternehmen, die sowas können, ausgebildetes Fachpersonal und die Universitäten. Das ist das, was Deutschland in den letzten Jahrzehnten in vielen Feldern stark gemacht hat, ist jetzt auch hier künftig noch ein Vorteil. Und mit solchen Ländern, ich habe es schon gesagt, Schottland, vielleicht auch Kanada, das werden vielleicht die ersten Länder sein, die in der Lage sind, solche großen Projekte durchzuführen. Aber mittelfristig und langfristig bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass viele Länder des globalen Südens, wo man heute schon sehen kann, dass einfach die Potenziale für die Erzeugung von erneuerbaren Energien gigantisch sind, dass die da auch eine Rolle spielen. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Wir sind kurz vor der Wahl. Wenn Ihre Partei das nächste Wirtschaftsministerium übernimmt, wie würde denn da die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie und insbesondere auch auf die ausgepriesene Sen-1-Fläche aussehen?
Also ich wundere mich ja, dass in diesem Wahlkampf der Klimaschutz eine so geringe Rolle spielt. Es gibt da Parteien, denen hätte ich gedacht, dass sie das Thema mehr spielen. Das wird im Augenblick nicht gemacht. Ich finde das fast ein bisschen schade, denn ich finde, dass meine Partei da sehr gut drauf vorbereitet war, weil wir da auch an sehr fundamentale Punkte kommen, die auch andere wichtige Punkte berühren, nämlich der ausbleibenden wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land, weil ich glaube, dass die zwei Sachen fundamental miteinander zusammenhängen. Ein künftiger Klimaschutz ist nur möglich, wenn wir die entsprechenden Ressourcen erwirtschaften, die Investitionen, die nötig sind, dann eben auch bereitstellen. Eine schrumpfende Wirtschaft kann das nicht leisten. Und deswegen sage ich ganz klar, ein liberal geführtes BMWK würde auch bei der Wasserstoffstrategie noch mehr auf Technologieoffenheit setzen, würde versuchen, aus der Farbenlehre rauszukommen und würde sehr schnell eine Antwort darauf finden, was wir an nationalen Projekten brauchen. Übrigens auch später dann an internationalen Projekten. Ich habe schon gesagt, ich bin überzeugt, auch an anderen Stellen der Welt müssen wir große Produktionsstätten bilden. Das ist eine Frage der Außenwirtschaft.
Ja, wenn wir jetzt auf die Erzeugerseite gehen und wir gehen ins Meer, dann erleben wir gerade, dass eigentlich die bisherige Erfolgsgeschichte Offshore-Wind momentan ein bisschen schwächelt. Die Auktionsmechanismen waren ja bislang sehr stark sozusagen rein Zahlen getrieben. Jetzt hat die Bundesregierung ja eine große Fläche in der Nordsee, die hatten wir vorhin schon mal, die sogenannte Sen-1-Fläche. Wie soll dieses Auktionsdesign aus Ihrer Sicht gestaltet werden, damit dann auch diese Auktionen erfolgreich sind und dann auch wirklich gebaut wird?
Ja, wir haben Sen-1 ja nicht so ganz so geplant wie alles andere auch. Es ist ja eine Sondersituation. Da liegen Gefahren drin. Manchmal funktioniert da nicht richtig, aber natürlich auch die Chance drin, es von anderen manchmal sehr bürokratischen Prozessen abzukoppeln. Ich glaube, genau das müssen wir machen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, da wo wir solchen gesonderten Gestaltungsspielraum haben, ihn auch nutzen und einsetzen. Es hängt aber natürlich alles sehr viel auch mit europäischen Fragen zusammen. Den Aspekt hatten wir noch nicht hier angesprochen. Die europäische Regulierung, ich glaube, dass wir da erstmal fast schon so eine Art Befreiungsschlag brauchen. Europa hat einen bürokratischen Weg eingeschlagen, einen Weg, der staatliche Vorgaben sehr kompliziert an die Einzelstaaten weitergibt. Ich verstehe, wie das zustande gekommen ist. Ich habe Verständnis dafür, aber ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass wir so lange brauchen, einzusehen, dass wir damit global nicht wettbewerbsfähig sind. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da mal richtig konzentriert politisch drangehen. Und dann, glaube ich, kann man solche Sonderprojekte auch stark beschleunigen. Mein Vorbild wäre es, ähnlich wie wir es bei den LNG-Terminals gemacht haben, einmal die besonderen zusammenhängenden Seeflächen uns als Sonderbetriebszonen vorzunehmen und schnell mit Europa einen Weg zu finden, wie wir sie unbürokratisch voranbringen können. Ein Instrument, was ich mir sehr gut vorstellen kann, das ist staatliche Risikoübernahme, dass wir also den Unternehmen das gemeinsam das Risiko kalkulieren. Und wenn wir feststellen, da wo es besonders hoch wird, wo es schwierig wird für normale Unternehmen, es zu stemmen, gewisse Risikoübernahmen einzuplanen. So haben wir es beim Wasserstoffkernnetz gemacht. Ich glaube, das war richtig so. Und so sollten wir es auch bei diesen großen Flächen machen.
Also das Wasserstoffkernnetz war ein großer Erfolg. Da guckt, glaube ich, mittlerweile die ganze Welt drauf. Wir haben Europa angesprochen. Das ist genau der richtige Schritt. Meinen Sie denn, das wäre meine erste Frage, ob wir mehr wieder in die nationale Verantwortung ziehen sollten? Ich weiß nicht, ob Sie die IPCEI-Förderung damit gemeint haben.
Auch das.
Okay. Die Alternative wäre ja, dass man sozusagen das mehr nach Europa gibt und dann trotzdem vielleicht irgendwelche Mechanismen herausarbeiten kann, die das beschleunigen und nicht bremsen, wie es bisher war. Das sind ja die beiden Alternativen.
Es ist grundsätzlich sinnvoll, große wirtschaftliche Fragen auch auf der europäischen Ebene zu machen, weil die europäische Ebene eben die Ebene des Binnenmarktes ist. Die Renationalisierung von solchen Fragen hat immer die Gefahr auch, dass dann wieder ein gemeinsamer Wirtschaftsraum auseinanderfällt. Wir haben im Augenblick allerdings, ich sage mal, das Misstrauen gegenüber Europa, dass diese Lösungen, die wir dorthin geben, immer sehr bürokratisch sind und dann in anderer Weise auseinanderfallen. Nämlich, dass uns dann von Europa nationale Gesetzgebungsvorgaben aufgetragen werden, die wir in Deutschland dann noch vergolden, goldplaten und noch verkomplizieren und dann ganz genau darauf dringen, dass die Unternehmen das eins zu eins einhalten, während andere europäische Länder das dann so ein bisschen später, ein bisschen lockerer, ein bisschen freier übersetzt in ihre nationale Gesetzgebung machen und dann nicht so genau hinschauen, was da passiert und die Unternehmen auf diese Weise eine Freiheit eröffnen, die wir nicht haben. Und dann sieht es so aus, als hätte man einen gemeinsamen Rechtsrahmen, hat ihn aber gar nicht. An diesen Stellen müssen wir ran. Wenn wir das auf europäischer Ebene geklärt kriegen, untereinander. Und ich sehe da tatsächlich große Chancen, wenn Sie hören, was die Europäische Kommission heute sagt über die gleichen Sachen, die vor 3 Monaten, 4 Monaten ganz anders besprochen wurden, dann sehe ich da doch große Fortschritte. Aber wir können das nur auf die europäische Ebene gehen, wenn wir sicher sein können, dass dort auch Verbesserungen eintreten, gerade im Bereich der Bürokratie. Ich bin da etwas skeptisch. Und wenn ich es sehe als Politiker, dass es nicht funktioniert, dann mache ich es lieber auf nationaler Ebene und nehme es Europa weg. Das gebe ich dann zu.
Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Und zwar, ich kann das nicht mit Sicherheit zusagen, ob wir so einen Einfluss auf den zukünftigen Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin haben. Aber die Anrainer der Nordsee treffen sich ja wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres, um genau diese Themen auf europäischer Ebene zu besprechen. Bevor da die Kanzlerin der Kanzler spricht, weil wir sind ja sozusagen empfangen, die anderen Länder, Sie würden die Keynote-Speech halten. Also wie würden Sie die Ziele stecken? Was muss bei dieser Konferenz rauskommen?
Ich würde tatsächlich den geostrategischen Aspekt erstmal in den Vordergrund stellen und erstmal für alle feststellen, das, was wir da haben, das ist eine große Chance, aber auch eine Verpflichtung, diesen Raum gemeinsam sinnvoll zu nutzen. Wir haben früher sehr stark auf die ökologische Komponente geachtet. War auch richtig sicherlich. Frage der Überfischung und der Einleitung von Schadstoffen. Wir müssen die Nordsee schützen, aber wir müssen jetzt auch schauen, dass wir sie ins 21., 22. Jahrhundert hinein entsprechend auch nutzen, und zwar nachhaltig. Und dazu gehört eben, dass wir den Transport erneuerbarer Energien durch Pipelines und durch entsprechende Hafenstrukturen und die Erzeugungskapazitäten nutzen. Und ich wäre auch aus Deutschland gerne bereit dazu, die Speicher größer auszulegen. Und wenn dann die Schotten, ich sag mal, jahrelang zu uns liefern, ja, und fragen, ja, das ist aber doch irgendwie eine Einbahnstraße, dann würde ich auch immer sagen, nein, das muss so nicht sein. Im Krisenfall haben wir eben auch große Speicher und dann kann man auch die Pipeline mal rumdrehen. Das ist auch euer Vorteil. Das, was ihr uns dann vielleicht jahrelang geliefert habt, irgendwann mal auch zurückzukriegen, wenn es dann doch mal knapp wird. Diese Anbindung der Speicher, das wäre so der nächste wichtige Punkt. Und das wäre, glaube ich, das große Angebot, das wir als Deutsche auch für eine geostrategische Neuausrichtung Europas in der Verteidigung gegen autoritäre Herausforderungen anderer Länder global liefern können.
Wir haben bisher noch gar nicht so richtig über die Zahlen gesprochen. Wir reden ja in Aquaventus immer von einem Erzeugungspotenzial oder unserem Ziel 10 Gigawatt Offshore-Elektrolyse. Aber gerade dieser europäische Verbund und dieses europäische Vernetzen, wo sehen Sie denn da das Potenzial nochmal, wenn Sie das kurz umreißen können, von der Nordsee rein erzeugungstechnisch?
10 Gigawatt, das ist so wie 10 große Kernkraftwerke. Das ist die Leistung, die da drin steckt. Und das ist natürlich, glaube ich, dann den Menschen leicht zu vermitteln, bei einigermaßen gleichmäßiger Windleistung, wie sie eben die Nordsee bietet. Das ist ja einer der großen Vorteile, die wir dort haben, bedeutet es natürlich eine riesige Resilienzmöglichkeit gegenüber den Dunkelflauten, die gerade die Menschen ja auch umtreiben, wenn sie sagen, was passiert eigentlich, wenn mal gerade die Sonne nicht scheint über Süddeutschland, wo der meiste Strom verbraucht wird und auch im Norden der Wind nicht richtig da ist und die Leitungen nicht stimmen, kann ich sagen, ja, wenn wir in der ganzen Zeit gleichmäßig Wasserstoff erzeugen und die Speicher füllen und über Pipelines zusätzlich nach Süden in die Industriezentren Energie leiten können, die dann sehr viel günstiger zu leiten ist als über die großen Stromtrassen. Das ist auch nochmal ein großer Geld- und Wettbewerbsvorteil, auch ein Resilienzvorteil übrigens, wenn Sie zwei verschiedene Backbones haben, über diese Energie weitergeben, dann ist das fast schon eine Lebensversicherung für die energieintensive deutsche Industrie, auch in der Zukunft. Wir wissen alle, dass es nicht ganz so billig ist, wie vielleicht in der Vergangenheit russisches Gas. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir nachher feststellen, durch Verbesserung der Technologie, durch den technologischen Fortschritt der nächsten Jahre, lässt sich diese Summe verdoppeln oder verdreifachen, dann ist das natürlich ein gigantischer, globaler, geostrategischer Vorteil, denn jede Gigawattstunde Energie, die wir nicht importieren müssen, ist ein Wirtschaftsfaktor, wo wir Geld nicht nach draußen schieben müssen, sondern im Land behalten können und wo wir auch von den möglichen Unsicherheiten von Lieferländern immer unabhängig sind.
Ich glaube, wir wären dabei.
Ja, ja, auf alle Fälle. Die Frage ist, es ist ja sehr en vogue, bei Spitzenpolitikern all in zu gehen. Jetzt frage ich Sie mal, wenn wir das machen würden, das heißt die Potenziale nutzen, und ich glaube, das Potenzial ist bei 40 GW oder auch darüber, vielleicht brauchen wir dann ja gar keine Gaskraftwerke mehr in Deutschland.
Es wäre natürlich wirklich eine ideale Geschichte, wenn wir sagen, nur noch ein paar Gaskraftwerke hätten, die in den ganz schwierigen Stromzeiten den dann in Übermaß vorhandenen Wasserstoff kurz mal in Strom umwandeln, bis wieder die Erneuerbaren fließen. Das wäre das Idealbild, was man in Zukunft erreichen könnte. Ich hätte jetzt als Politiker auch kein Problem, wenn ein Teil auch dann über Importe auf diesem Wege nach Deutschland käme. Deutschland war immer ein gut vernetztes Land. Das soll es auch in Zukunft bleiben. Wir brauchen eine freie Weltwirtschaft, einen Freihandel über die ganze Welt. Und da war Energie immer ein wichtiger Teil davon. Aber eben auch eine gewisse Unabhängigkeit ist da eine gute Nachricht. Und deswegen glaube ich, ist es geostrategisch oder auch, sagen wir, für die nationale Vorbereitung auf künftige Krisen eine gute Idee, in diese Bereiche rein zu investieren. Ich halte die Risiken für auch nicht so groß. Wir werden es brauchen. Deswegen kann man da rein investieren. Wenn wir es nachher nicht brauchen, ist es eigentlich, das wäre das schlechte Szenario, weil wir zum Beispiel keine Industrie mehr hätten, die wir damit füttern. Oder weil die Leute sich das nicht mehr leisten können, im Winter zu heizen. Das sind die Szenarien, die wollen wir nicht haben. Und wenn wir dabei davon ausgehen, dass Deutschland weiter ein erfolgreiches Land ist, dann werden wir diese Projekte brauchen. Und das sollte Investoren auch den ausreichenden Gefühl geben, dass das, was dort investiert ist, im Sinne unseres Landes auch gut investiertes Geld ist.
Herr Mansmann, das war jetzt schon ein Schlusswort, was man eigentlich nicht hätte besser formulieren können, würde ich jetzt sagen. Sei denn, Sie wollen noch was ergänzen. Sonst würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Impulse und unseren Austausch hier an der Stelle über Aquaventus. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch immer. Es hat mir großen Spaß gemacht, Wasserstoffbeauftragter im Bundesministerium für Bildung und Forschung zu sein. Ich werde im nächsten Deutschen Bundestag nicht angehören. Ich werde also diesen Job auch nicht wieder übernehmen können. Weiß nicht, ob es einen Nachfolger geben wird. Es gibt ja einen Kanzlerkandidat einer großen deutschen Volkspartei, der jetzt gesagt hat, er möchte die Anzahl der Regierungsbeauftragten halbieren. Ich halte das insgesamt sogar gar nicht mal für eine schlechte Idee. Ich hielt es allerdings für eine gute Idee, festzustellen, dass die Energiewirtschaft und insbesondere der Wasserstoff zu der wichtigeren Hälfte gehört, die erhalten bleibt. Und dann würde ich meinem Nachfolger sehr viel Glück und Erfolg wünschen und ich werde der Branche immer verbunden bleiben mit einem sehr positiven Gefühl. Und wenn in ein paar Jahren das alles funktioniert, dann werde ich hoffentlich ein bisschen stolz zurückblicken und sagen, ein kleines Mädchen in diesem Prozess war ich dann auch.
Wunderbar, das wünschen wir Ihnen, das wünschen wir uns. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Und alles Gute und bis bald hoffentlich.
Dankeschön.